Ich möchte gerne mit Ihnen über 1. Mose 16, Vers 13 nachdenken. Dazu liegen auch solche Blätter nachher aus, wenn Sie vielleicht das mitnehmen wollen und sich das nochmal anschauen wollen. Und das Schöne ist, wenn man über vergangene Jahreslosungen predigt, da findet man immer ganz viel im Netz. Zum Beispiel so Lieder, Gedichte. Wir hören gleich noch ein Gedicht dazu. Und ich habe Ihnen dieses Bild von Stefanie Barlinger mitgebracht. Wie gesagt, Sie können das nachher auch ausgedruckt mitnehmen. Und ich sage es jetzt schon, da gibt es zwei Geheimnisse. Zwei ganz tolle Sachen. Da komme ich aber erst zum Schluss drauf, weil ich will natürlich ein bisschen die Spannung hochhalten und bin mal gespannt, wer das dann gesehen hat.
Du bist ein Gott, der mich sieht.
Seiten der Bibel, und da stelle ich fest, da menschelt es gewaltig. Wir lesen von Menschen, lieben und streiten, von tödlicher Eifersucht, von komplizierten Familienverhältnissen, von Lug und Trug, von Scheitern und Neuanfängen, von Verletzungen und Ungerechtigkeiten. Und wissen Sie, was das Tolle ist? Mit solchen Menschen schreibt Gott Geschichte. Mit Menschen, die glauben und zweifeln, die sich an Gottes Verheißungen klammern, mit Menschen, die schuldig werden, die eigene Wege gehen und deren Tun das eigene Leben und das Leben anderer. Und das Tolle ist, mit solchen Menschen schreibt Gott Geschichten. Also mit Menschen, wie ich auch einer bin. Und ich vermute, wie auch einige hier noch sitzen. Abrahams und Sarais Geschichte begann mit einem verhängnisvollen Satz.
Sarai konnte keine Kinder bekommen.
In diesen wenigen Worten klingt eine menschliche Tragödie an. Und diese Worte sind voller Enttäuschung und können den Schmerz in seiner Schwere kaum verdeutlichen. Dieser Satz stand über Sarais Leben. Wir könnten auch sagen, dieser Satz hat ihr Leben und das Leben ihrer Familie bestimmt. Und wir wissen aus der Seelsorge und aus der Psychologie, es gibt solche scheinbar in Stein gemeißelte Sätze, sie stehen über Menschen und auch manchmal Familien.
Sarai konnte keine Kinder bekommen.
Und da frage ich Sie und mich, wie sieht das eigentlich bei mir und bei Ihnen aus? Steht über meinem Leben etwas wie ein starres Gesetz? Gibt es in Stein gemeißelte Sätze in meinem Leben und bestimmen diese mein Leben? Ich könnte auch fragen, was bleibt mir eigentlich versagt? Oder aus welcher Ecke komme ich einfach nicht raus? Abraham und Sarai stammen aus Ur in Mesopotamien, heutigen Irak, und auf Gottes Zusage hin wagten sie den Aufbruch.
Der Herr sagte zu Abraham: Verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst.
Da war beides. Auf der einen Seite das große Versprechen Gottes, ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Und die Tatsache, Sarai konnte keine Kinder kriegen. Ja, sagen Sie mal, wie soll das denn klappen? Zwei nicht vereinbare Gegensätze. Widersprüchliches im Leben. Menschlich Unvereinbares im Leben. Kennen Sie sowas? Abraham und Sarai wurden älter und wohnten als Fremdlinge im verheißenen Land. Später lesen wir, dass sie reich an Vieh, Silber und Gold waren, aber kinderlos. Und keine Kinder zu haben, hieß in ihrer Zeit keine Zukunft. Stammvater eines großen Volkes, keine Zukunft? Ja, wie passt das denn zusammen? Also letztlich Hoffnungs- und Sinnlosigkeit. Keine Kinder zu haben, hieß aber auch für die beiden, dass Gott sein Versprechen bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingehalten hat. Kann man diesem Gott wirklich Glauben schenken, der einen so hängen lässt? Kann man diesem Gott vertrauen? Mit Abrahams und Sarais Grab würde ihre Geschichte zu Ende gehen. Schluss, Ende, Mausertod. Da ist noch nicht mal der Anfang eines großen Volkes zu sehen. Aber Gott hatte doch genau das versprochen. Steht Gott zu seinem Wort? Oder haben sie vergeblich gehofft? Haben sie vielleicht Gott falsch verstanden? Oder war der Wunsch Vater des Gedankens? Haben wir nur geträumt? Stellt sich für mich eine zweite Frage. Wo zerreißt mich die Spannung zwischen Gottes Versprechen und seinem für mich nicht erlebbaren Eingreifen? Kennen Sie sowas? Oder ich könnte auch fragen, wo gilt es, auf Gottes Wirken geduldig zu warten, oder wo muss ich jetzt mal selbst aktiv werden? Ganz spannende Frage. Und spätestens an dem Punkt spüre ich, wie nah mir diese Geschichte kommt. Seit Abraham und Sarai als Fremdlinge in Kanaan wohnten, sind 10 Jahre vergangen. Von Abraham lesen wir:
Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit.
Also ein großes Vorbild für mich. Denn von Gottes Zusage und Versprechen war weiterhin überhaupt nichts zu sehen. 10 Jahre lang. Und wir müssen doch feststellen, menschlich gesehen wurde die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Versprechen eintritt, von jedem Monat immer geringer.
Abrahams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd.
Und dann kommt mit einer dritten Person Bewegung. Hagar, semitischer Name, bedeutet Flucht, Fremdling. Und Sarai erhoffte sich von ihr das Ende einer unerträglichen langen Wartezeit.
Sarai sagte zu Abraham: Der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarai.
Haben Sie das gehört, was die da sagt? Der Herr hat mir Kinder verweigert. Gott, der Verweigerer. Was stecken wohl hinter diesen Worten für Gefühle? Oder was für ein Glauben? Oder was für Zweifel? Die daraus resultierende Idee Sarais mag uns verwerflich vorkommen und Abrahams Reaktion befremden. Aber im alten Orient war dieser Plan gar nichts Außergewöhnliches. Sarais Magd sollte die Rolle einer Leihmutter übernehmen. Und das war damals dann so geregelt: Wird das Kind der Leibmagd auf dem Schoß ihrer Herrin geboren, wird es als vollberechtigtes Glied der Familie anerkannt. Könnte man sich heute nicht mehr vorstellen, aber so war das damals. Vielleicht war Hagar in den Augen von Abraham und Sarai ein ganz großes Geschenk Gottes. Sie war ja wesentlich jünger als Sarai und die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu bekommen, war viel größer als bei Sarai. Vielleicht, wir wissen es nicht, war es auch ganz anders. Und Sarais Geduld war am Ende und sie beschloss, jetzt helfe ich Gottes Versprechen mal so ein bisschen auf die Sprünge. Also wenn Gott sich verweigert, ja, dann ergreife ich die Initiative. Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Hagar, diese unbeachtete, untergeordnete, gehorchen müssende, wurde schwanger. Ein Wendepunkt im Leben von Sarai, von Abraham und Hagar. Der Plan schien aufzugehen. Und ich kann mir vorstellen, alle waren mehr oder weniger glücklich und erleichtert. Jetzt geht's los. Aber wie ging es eigentlich der Hagar damit? Sie war Sarais Magd. Das war ihr Stempel. Außerdem eine Geflüchtete. Eine Fremde, wie ihr Name schon sagt. Als solche verrichtete sie ihren Dienst ungeachtet und im Hintergrund. Und jetzt geriet sie in den Blick und soll Abrahams und Sarais Kinderwunsch erfüllen und Gottes Versprechen einen Weg eröffnen. Hagar brauchte nicht gefragt zu werden. Sie fügte sich und wurde schwanger. Und deshalb ist es für mich verständlich, dass Hagar ihre Herrin nun spüren ließ, wer denn jetzt eigentlich die angesehene Position innehatte. Sie sehnte sich doch so sehr nach Beachtung. Sie wünschte sich so sehr gesehen und angesehen zu werden. Und jetzt endlich richten sich alle Blicke auf sie. Was für ein Geschenk. Bibelleser wissen, das Glück und die Freude waren nicht von langer Dauer. Die Dynamik zwischen den beiden Frauen eskalierte, gibt es aber auch zwischen Männern, also es hat nichts mit Frauen zu tun, wir kennen das. Auf einmal sind gegenseitige Demütigungen an der Tagesordnung. Die Sarah erlebte einen doppelten Schmerz, selbst nicht schwanger werden können und dann auch noch von der eigenen Magd hochmütig angesehen zu werden. Das tut weh. Das tut sowas von weh. Wie reagiert Abraham? Offensichtlich erst, als Sarai explodiert und sich über die Erniedrigung durch Hagar beschwerte. Und bevor Sarai Maßnahmen gegen sie ergriff, floh die schwangere Hagar in die Wüste Schur. Nur weg von den Demütigungen, weg von den Beleidigungen, weg von den Schikanen ihrer Herrin. Und dann lesen wir, erschöpft ließ sie sich an einer Wasserquelle zu Boden fallen. Und Abraham und Sarai, wie geht's denen? Der Funke Hoffnung, dass Gottes Versprechen Realität wird, erlosch wieder. Die Kette der erlebten Enttäuschungen in ihrem Leben riss nicht ab. In ihrer Grafik richtet Stefanie Barlinger unseren Blick auf dieses Häufchen Elend. Hagar kauert am Boden, zerstört im Wüstensand, ganz allein, verzweifelt, erschöpft, ausgenutzt, schuldig, ohne Perspektive. Und wir haben das eben im Lied gesungen, in die Wüste geschickt, wo die Hoffnung erstickt, in der Seele verletzt und ins Abseits versetzt, in Gedanken verrannt, alle Kräfte verbrannt. Kennen Sie sowas? Die Künstlerin holt Hagar aus ihrem Schattendasein ins Licht. Senkrecht von oben leuchtet es auf sie herab. Aber noch durchdringt es nicht das Dunkel ihrer Verzweiflung. Noch schafft Hagar nicht, sich aufzurichten. In ihrem Elend Mutterseelen allein vergräbt sie ihr Gesicht in den Händen und weint. Und vielleicht mischt sich bei Hagar auch noch das Gefühl der Scham dazu. Sie hatte sich ihrer Herrin gegenüber ungehörig verhalten. Damit hatte sie nicht mehr den geltenden Gesetzesbestimmungen sich unterstellt. Und wir könnten sagen, die befreite Unterdrückte wurde zur Unterdrückerin. Vom Opfer zum Täter. Beinahe unscheinbar nähert sich ihr eine blaue Gestalt und berührt sie. Es folgt ein Zwiegespräch mit dem Engel und ihr.
Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte: Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai.
Am tiefsten Punkt geschieht etwas Unglaubliches. In der Wüste, am Tiefpunkt ihres bisherigen Lebens. Und ich vermute, Hagar hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube nicht, dass die ein Fürbittengebet gesprochen hat, Herr, hilf mir. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob sie schon mal etwas von dem Gott Abrahams gehört hätte und ob sie dem überhaupt vertrauen würde, wo man so mit ihr umgegangen ist. Sie ist die erste Frau in der Bibel, die Gott durch seinen Boten persönlich anspricht. Was für ein Geschenk. Ein echtes, echtes Geschenk, angesprochen von Gott. Sie blieb Sarais Dienerin, doch vom Engel wahrgenommen und mit ihrem Namen angesprochen, bekam sie ihre Würde zurück. Bisher hatte sie zu befolgen, was ihre Herrin befahl. Jetzt wird sie gefragt, Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Eine alltäglich anmutende Frage wird an dieser Stelle zu einer existenziellen. Das kann auch in ihrem Leben geschehen, weil Gott sich für unsere Vergangenheit und für unsere Zukunft interessiert, bekommt die Begegnung mit ihm in der Gegenwart einen ganz hohen Stellenwert. Der von Gott gesehene und angesehene Mensch erhält seine unantastbare Würde. Hagars Antwort fiel kurz aus.
Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai.
Und damit brachte sie ihre Verzweiflung und ihre Angst auf den Punkt. Im Hintergrund der Grafik sind rechts zwei Personen zu sehen. Vermutlich sind es Abraham und Sarai. Nur schemenhaft gemalt dominieren sie doch die rechte Bildhälfte. In rot-orange Töne getaucht, setzen sie sich deutlich ab von dem zarten Grün und Blau der linken Bildhälfte. Und die Künstlerin schreibt dazu, viel Wärme hatte Hagar bei Sarai und Abraham nicht erfahren. Schon gar keine Liebe und Wertschätzung. Und sie, die Einheitsübersetzung beschreibt es so.
Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab.
Das Rot-Orangene meint vielleicht die hitzigen Reibereien zwischen Hagar und Sarai. Viel kleiner, fast unscheinbar wirkt dagegen die blaue Gestalt, die sich Hagar zuwendet. Zeigt ihr der Engel einen Weg aus dem Dilemma? Bedeuten die Grün- und Blautöne, dass neuer Lebensmut und Hoffnung in ihr wachsen? Doch der Engel schickt sie in die heiße Situation zurück. Es war ja die einzige Chance, dass ihr Kind als legitimer Sohn Abrahams anerkannt wurde. Was für eine Situation. Ich muss zurück. Da, wo ich gerade geflohen bin. Hagar wurde nicht nur von Gott durch seinen Boten persönlich angesprochen, sie bekam auch eine umfassende Segensverheißung mit auf den Weg.
Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört und du, als du ihm deine Not beklagt hast.
Noch ist sie in der Wüste, aber sie weiß, dass sie wieder umkehren muss. Was wird wohl in ihr vorgegangen sein? Zwischen ihr und den beiden Figuren im Hintergrund dominiert die Farbe Violett, die in der spirituellen Kunst auch für Verwandlung stehen kann. Und die Künstlerin sagt, diese Verwandlung beginnt bei Hagar. Nicht bei Abraham und Sarah, sondern bei Hagar. In der Begegnung mit dem Boten Gottes erfuhr sie Gott selbst und kam zu der Erkenntnis,
Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Das heißt, Gott sieht nach mir.
Das ist also für Hagar der Name des für sie noch unbekannten Gottes. Und zugleich ihre persönliches Glaubensbekenntnis. Und diese Erkenntnis richtet sie auf und verwandelte sie zur von Gott angesehenen und gesegneten Hagar. Wir alle kennen den Ausspruch, Blicke können töten, Blicke können verurteilen. Manchmal sind Blicke so gleichgültig und oberflächlich. Das Gegenteil kennen wir aber auch. Blicke können lieben, Blicke können so wohlwollend sein. Sie können strahlen und befreien. Gottes Blick hatte es der Hagar angetan. So wie er sie ansieht, kann sie ihm begegnen. Gott gab ihr nämlich Ansehen. Und damit sie das nie vergaß, sollte sie ihrem Sohn den Namen Ismael geben, der genau das bedeutet, Gott hört. Als der Engel fortging, konnte sie es kaum fassen und sagte:
Hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Beer Lahai Rui, das heißt Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret.
Nach ihrer Rückkehr bekam Hagar erneut die Endlosschleife mit, in der Abraham und Sarai sich noch befanden. Aber jetzt ein Licht am Horizont.
Hagar brachte Abrahams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael.
14 Jahre später, also nochmal 14 Jahre später, traf dann auch das längst versprochene und bisher vergeblich erhoffte für Abraham und Sarai ein.
Der Herr kümmerte sich um Sarah, so wie er gesagt hatte. Er ließ geschehen, was er ihr verheißen hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn von Abraham, trotz seines hohen Alters. Es war genau zu der Zeit, die Gott Abraham genannt hatte. Abraham gab seinen Sohn, den Sarah zur Welt gebracht hatte, den Namen Isaak.
Endlich. Endlich ist er da. Also wir haben 3 Kinder. Und ich kann Ihnen sagen, schon 8 Monate warten. Oder manchmal auch 7, weil man es erst zu spät erfahren hat. Die können doch so lang sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. 24 Jahre warten. 24 Jahre warten. Möchte die Künstlerin mit ihrer Farbgebung an Gottes Regenbogen erinnern und an seinen unverbrüchlichen Bund mit uns Menschen? Und ich sage Ihnen zu, dieser Regenbogen ist auch über ihr und dein Leben gespannt. Und der zerreißt nicht. Der zerreißt nicht. Wie ein lichtdurchfluteter Vorhang breiten sich die Farbwächen nach unten hin aus. In der Mitte öffnet er sich. Es gibt Zeiten, in denen ich mich vergeblich nach Gottes spürbarer Nähe und seinem Eingreifen sehne. Vielleicht kennen Sie auch so Zeiten. Er aber wie hinter einem Vorhang verborgen bleibt. Dann reißt der Vorhang plötzlich auf und lässt mich, und sei es manchmal auch nur für kurze Zeit, erkennen, ich bin diesem Gott nicht egal. Er sieht mich und er hört mich in meiner jetzigen Situation. Und er greift ein. Das sind heilige Momente. Und wenn wir jetzt auf einer Gemeindefreizeit wären, dann würde ich jetzt einfach den einen oder anderen bitten, könnt ihr mal von solchen heiligen Momenten reden? Das ist was ganz Besonderes, was ganz Wertvolles. Heilige Momente. So, und jetzt komme ich zu dem Versprochenen. Auch Sie mussten ja nun lange warten. Kaum zu sehen. Nur angedeutet sind in Balingers Bild 2 Kreuze versteckt. Wer hat sie entdeckt? Ja. Schön. Eins entdecken wir vor Hagars rechtem Knie. In Verlängerung des blauen Engels kann man es entdecken. Und es ist in der gleichen Farbe und gleich skizzenhaft brüchig gemalt wie die Figur der Hagar. Und dieses Kreuz soll sagen, Gott mit uns. Gott mittendrin. Gott in meinen Nöten. Gott in meinen nicht zu beantworteten Fragen. Gott in meinem Zerrissensein. Gott in meinen Schmerzen. Gott in meiner Trauer. Gott mit uns und für uns. Das zweite Kreuz befindet sich in der linken Bildseite. Das ist noch schlechter zu erkennen als das erste. Es ist ein schmales weißes Kreuz. Noch weniger als der senkrechte Balken ist der Querbalken zu sehen. Und dieser Querbalken ist in einer Kreisform gemalt. Und jetzt kommt's, die auch Abraham und Sarai ein- und umschließt. Gott hatte nämlich nicht nur Hagar gesehen, die ganze Zeit. Er hatte auch Abraham und Sarai gesehen und angesehen. Und dieses Kreuz weist uns darauf hin, und das ist das Evangelium, Gott sah noch viel mehr. Er sah unsere Erde und er sah uns Menschen. Seine Liebe zu uns führte dazu, dass Jesus Christus Mensch wurde. Denn Gott sah, dass unsere zerschundene und verlorene Welt einen Retter braucht. Und den braucht sie bis heute. Und Gott sieht, dass ich einen Heiland brauche. Das sieht Gott. Paulus drückt das einmal so aus.
Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.
Dieses Geheimnis des Glaubens, was im Glauben geschieht, das nennt Luther den fröhlichen Wechsel und den seligen Tausch. Gott legt meine Schuld und mein Versagen mit all ihren Folgen auf Jesus. An mir sieht Gott diese Schuld nicht mehr. Und ich behaupte sogar, er will sie auch gar nicht mehr sehen. Denn er will ja die Versöhnung. Der will ja Gemeinschaft mit mir haben. Unglaublich befreiend finde ich das. Gott sieht mich an. Und was sieht er da? Im Glauben, er sieht die Gerechtigkeit seines Sohnes an mir. Ey Leute, das ist doch Wahnsinn. Wenn ich mich ansehe, nehme ich eine Menge Schuld und Versagen wahr. Da ist noch so viel, was nicht in Ordnung ist, jeden Tag. Wenn Gott mich anschaut, sieht er nur Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit seines Sohnes. Dieses Geheimnis geschieht, wenn ich an Jesus Christus glaube, dieser Tausch. Und deshalb kann ich mich rundum über dieses Bekenntnis der Hagar freuen. Und es ist auch mein Bekenntnis. Du bist ein Gott, der mich sieht.
Als Jesus die vielen Menschen...
Nee, Augenblick, dann sage ich es. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, wie erleben das heute unsere Mitmenschen? Wie erleben unsere Mitmenschen heute Gottes liebesvolles Ansehen? In den Evangelien wird oft erwähnt, dass Jesus einen Menschen gesehen, angesehen hat. Und ich denke, dass der liebevolle Blick den anderen in seinen Möglichkeiten wahrnimmt. Und in Matthäus 9 lesen wir einmal:
Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt wie eine Schafherde ohne Hirten. Die Ernte ist groß, aber es sind nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern.
Jesus sieht hinter die Kulissen, hinter meine Fassade. Er hat Durchblick. Jesus lässt sich nicht blenden. Wir können das ja so toll, ne? Masken aufziehen vor anderen. Jesus lässt sich nicht blenden. Er sieht die Menschen und kann deren Zustand einschätzen, aber er sieht mehr. Jesus nimmt wahr. Er lässt das, was er sieht, an sich ran. Er lässt es sich zu Herzen gehen. Ey, der bewegt das nicht nur im Kopf, sondern auch in seinem Herzen. Meine Situation, in der ich mich gerade befinde, geht Jesus zu Herzen. Er diskutiert und fachsimpelt nicht mit seinem Vater über die Menschen, sondern er wendet sich ihnen zu. Er kümmert sich in großer Liebe und Zuneigung um sie. Und Jesus sieht weiter. Er hat einen Blick für die göttliche Vision für die Menschen. Der sieht das, was Gott mit diesen Menschen vorhat. Jesus sah die wirkliche Situation vor dem Hintergrund der göttlichen Zusage: Du bist geliebt. Du sollst frei sein. Du sollst leben. Gott hat sich mit dir versöhnt. Jesus erkennt und erfasst die Situation bis heute der Menschen sehr genau. Aber er sieht mehr. Er sieht die Menschen vor dem Hintergrund der Verheißung, die Ernte ist groß. Und die Ernte ist ein absolut positiv besetztes Wort. Und hier klingt mit: Ihr seid von Bedeutung. Ihr seid nicht Last. Euer Leben bringt Frucht. Euer Leben ist nicht umsonst. Euer Leben wird sich lohnen. Wir wissen das, wie wichtig Wertschätzung für uns Menschen ist, überlebenswichtig. Und das hast du eben ja auch beim Marsch für Jesus deutlich gemacht. Da geht es um den Lebensanfang, aber auch ums Lebensende. Wertschätzung am Anfang und am Ende. Die Frage ist: Erleben sich Menschen als arme Opfer, als Empfänger einer milden Gabe? In der Pflege wird immer noch vom Pflegefall gesprochen, von Pflegefällen. Oder erleben sie sich wertvoll, wertgeachtet, und zwar vom ersten Augenblick bis zum letzten? Erleben sie sich als Ernte, die Leben ermöglicht? Und schauen sie: Das entscheidet sich an unserem Sehen, an unserem Hinsehen, an unserem Wahrnehmen und an unserem Weitersehen. Und deshalb lade ich ein, dass wir genau dafür beten, dass wir sehende Menschen werden, dass wir so sehen lernen, wie Jesus gesehen hat, dass wir es schaffen, uns Dinge zu Herzen gehen zu lassen, ohne dass sie uns kaputt machen, unser Herz nur noch belastet ist. Und ich lade dazu ein, dass bei allem Tun in der Gemeinde, im Privaten, in Diakonie, in Mission, lassen Sie uns alles dafür tun, dass Menschen Gottes Wertschätzung erleben. Keine billigen Sonderangebote. Ich gehöre seit vielen Jahren zum Aufsichtsrat, zum Verwaltungsrat der Allianzmission. Das bewegt uns in jeder Sitzung. Die Frage: Was erleben die Menschen, wenn wir ihnen in diesen Projekten begegnen? Hilfe zur Selbsthilfe? Setzen wir sie in die Lage, dass sie selbst etwas tun können? Ich glaube daran, dass das möglich ist, dass jeder Mensch etwas zur Verbesserung seiner Lebenssituation beitragen kann. Oder beschenken wir sie und machen sie letztlich dann abhängig von uns? Das ist eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt. Menschen dürfen sich nicht als Empfänger einer milden Gabe erleben, sondern wertvoll. Beten wir darum, dass wir uns diesen Blick Jesu zu eigen machen. Und deshalb sage ich: Der liebevolle Blick nimmt den anderen eben nicht nur in seinen Möglichkeiten wahr, sondern in seinen und in Gottes Möglichkeiten. Ich komme zum Schluss und gebe Ihnen noch ein nachdenkenswertes Zitat mit. Der Schweizer evangelisch reformierte Pfarrer und Schriftsteller Kurt Marti hat das mal so gesagt: Jesus lehrt, den Mitmenschen realistisch anzunehmen. Ja, realistisch anzunehmen. So wie er ist. Und ihn dennoch in der Perspektive seiner Möglichkeiten, das heißt in Hoffnung, zu sehen. Und so wünsche ich Ihrer Gemeinde, dass es ein Ort ist, wo Menschen erfahren: Die reden von einem Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt. Was für eine lebensbejahende und lebensfördernde Aussage. Ich kenne kaum eine größere. Und gleichzeitig ist es für mich auch Auftrag zum missionarischen, zum sozialen Engagement in unserer Gesellschaft. Und ich sage ganz herzlichen Dank allen, die dabei mithelfen, dass Menschen erleben, du bist ein Gott, der mich wirklich sieht. Amen.